Lieber Herr, dass dein Wort eine Leuchte ist für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Geschwister, geht es uns nicht allen so, dass wir mit einer Geschichte einverstanden und zufrieden sind, wenn sie einen glücklichen Ausgang nimmt? Aber wenn dieses Ende nur finstere Nacht, nur Heulen und Zähneknirschen ist, dann ist es doch alles andere als ein glückliches. Es ist ein schlimmes Ende. Und vielleicht denken wir, ob es nicht besser gewesen wäre, diese ganze Erzählung hätte niemals begonnen. Und wir sind geneigt, sie ganz schnell wieder zu vergessen. Unser Gleichnis, über das wir heute Morgen nachdenken wollen, hat so ein böses Ende. Ja, es wirkt schon fast ein bisschen brutal. Jesus erzählt es auch uns. Obwohl es Geschichten aus dem Leben waren, wusste der Rabbi aus Nazareth, dass auch viele Menschen seine gleichnishaften Erzählungen nicht verstanden, denn Jesus veranlasste seine Hörer, Grenzen zu überschreiten und Abstand zu gewinnen von den gewohnten Verhältnissen. Er gab ihnen die Möglichkeit, ihr Leben auch einmal anders verstehen zu können und stellte damit die soziale, wirtschaftliche, politische und religiöse Wirklichkeit in Frage. Jesus war für viele Rechtschaffen der erfolgreiche, fromme, schriftgelehrte Hohepriester und vielleicht auch für manch normalen Bürger eine Art Provokateur. Und das zieht sich eigentlich auch oder schimmert durch alle Evangelien hindurch. Und vielleicht ist es gut, wenn auch wir angesichts der Geschichte, die Jesus erzählt, innehalten und ins Fragen kommen. Könnte es auch unsere Geschichte sein, die wir in ihrer Tiefe gar nicht kennen, weil wir uns selber nicht oder viel zu wenig kennen? Hören wir auf das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, das uns im Matthäusevangelium Kapitel 22 in den Versen 1 bis 14 überliefert wurde. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraße und so viele ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. In einem weiten Bogen zeigt uns hier unser Herr, wie er den Juden vorgestellt wurde und welche Folgen seiner Ablehnung und Verwerfung für sie nach sich ziehen werden. Und gleichzeitig folgt die Einladung an die Nationen, das anzunehmen und zu genießen, was das erst erwählte Volk verschmäht hatte. Ein König will seinem Sohn die Hochzeit bereiten. Er ist der Mittelpunkt seines Ratschlusses. Es geht ihm um die Ehre und das Glück seines Sohnes. Durch die Aufrichtung seines Königsreichs, das uns auch einen Blick weit hinein ins tausendjährige Reich schenkt, will er seinen Sohn verherrlichen. Das ist sein erklärtes Ziel. Und auch wir sind eingeladen, mitzufeiern. Es ist seine Liebe, die königliche Liebe, die mit seiner Schöpfung feiern will, Hochzeit feiern will. Liebe, die nicht für sich allein sein will, weil sie überfließen, weil sie werben will. Gott ist damit aber auch das Wagnis eingegangen, dass sein königliches Ebenbild der Mensch die Einladung ausschlagen könnte, dass er lieber auf anderen Hochzeiten tanzen möchte, auf Hochzeiten von Herren und Mächten, die letztendlich vielleicht in die Dunkelheit führen. Dennoch, der Sünder war, ist und bleibt noch zum Hochzeitsfest eingeladen. Aber diese Einladung entspricht der Würde des Sohnes. Der König sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Wir hatten schon überlegt, als der Herr auf der Erde war, waren die Juden die Geladenen. Es waren Menschen, die Jesus zuhörten und diejenigen, mit denen er sich auch in Streitgesprächen auseinandersetzte. Sie waren berufen, die Segnung, die ihn der Sohn Gottes brachte, anzunehmen und zu genießen. Wie wir wissen, haben bereits die Propheten des Alten Bundes auf den Messias hingewiesen und die Juden warteten doch auf ihn. Aber diese Geladenen waren nicht bereit, die Gott auch zustehende Frucht zu bringen. Johannes drückt das so aus, er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht an. Und unser Herr Jesus sagte einmal, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Welch einen gnädigen Gott haben wir, der es nicht nur aushält, wenn man sein Gnadenangebot ablehnt, sondern es dennoch bereit ist, es zu erneuern. Von diesem barmherzigen Charakter Gottes hatte auch schon Elihu gesprochen. Siehe, das alles tut Gott 2-3 Mal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Mein Mahl habe ich bereitet. Das ist der Hinweis darauf, dass das Kreuz von Golgatha und der Tod des Herrn alles gut gemacht hat. Damit ist die Grundlage gelegt worden für den neuen Bund, den Gott nach Jeremia 31 mit seinem Volk Israel schließen wird. Auf dieser Basis gab und gibt es eine neue Chance für das Volk. Alles war bereit. Nichts wurde gefordert. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir in der ersten Zeit des Christentums die Predigt der Apostel speziell an die Juden finden. In Apostelgeschichte 3 predigt Petrus zu ihnen. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus Jesus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wir haben einen gebenden König, aber was müssen wir feststellen? Nur vergleichsweise wenige folgten dieser Einladung. Die große Masse wollte den Herrn Jesus immer noch nicht als König akzeptieren. Seinem Hochzeitsmahl wollten sie nicht beiwohnen. Er, der selbst die Festspeise, das Brot des Lebens, des ewigen Lebens, war und ist. Sie aber kümmerten sich nicht darum. Sie gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Gleichgültigkeit, eine Haltung, die damals wie auch heute weit verbreitet war und ist. Man ist tolerant, jeder mag glauben, was er will. Bloß keine Bindung, denn das würde ja sicherlich auch bedeuten, dass man sich als verlorener Sünder anerkennen muss. Das geht doch entschieden zu weit. Einer ging auf seinen Acker, der andere seinen Geschäften nach. Sie gingen nicht fort zu einem wüsten Trinkgelage und waren auch nicht auf irgendwelche Abenteuer aus, sondern sie gingen ihren Alltagsgeschäften nach. Das aber zeigt uns, nur zu leicht vergessen wir über all unserer zeitlichen Geschäftigkeit die Ewigkeit, über allen Äußerlichkeiten des Lebens das eigentliche Leben. Oder sagen wir es anders, das Sichtbare nimmt uns so sehr in Anspruch, dass wir darüber hinaus das Unsichtbare vergessen. Und ich möchte euch da in ein Erlebnis, was mich betrifft, persönlich mit hineinnehmen. Es war so, ihr wisst ja um meinen Fuß, mit dem ich schon so lange unterwegs bin. Und ich sprach mit einer Schwester, mit der wir uns regelmäßig zum Gebet auch treffen. Und erzählte ihr und entschuldigte mich, dass wir uns die ganzen Wochen nicht gemeldet haben. Eine Beterin, eine treue Beterin. Das ist einfach übersehen, einfach in der Zeit untergegangen. Und sie sagte dann zu mir, Helmut, einige von euch wissen um die Geschichte schon. Und sie sagte zu mir, Helmut, schau mal nicht so viel nach unten auf deinen Fuß. Schau mal lieber zum Himmel auf. Und ich kann euch das gar nicht sagen. Das war für mich, ich wusste, sie hat so recht. Und das ist mir so durchgegangen. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Ansprache, diese Erinnerung. Ja, dieser Blick zum Himmel, der so wichtig ist, wo man Dinge viel besser tragen kann. Und es geht nicht nur um die Geschäftigkeit, sondern um diese Gedanken, die man oftmals hat, die so runterziehen, die eine eigenmächtige Wirkung haben. Wenn wir da nicht aufpassen, wir brauchen immer wieder diese Ansprache. Ja, das eigentliche Unglück besteht darin, dass das Beste häufig ausgeschlossen wird. Wir hören so konsequent auf die Welt, auf die Sorgen, auf die Bilder, auf die Eindrücke, dass wir die leise Stimme Jesu dabei überhören. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte und misshandelten und töteten sie. Die Verkündigung des Evangeliums der Gnade brachte den meisten Aposteln den Märtyrertod. Ein gewisser Höhepunkt war die Steinigung von Stephanus. Denn gerade er stellte dem Volk noch ein letztes Mal die Botschaft Gottes vor, um sie zu bekehren. Er sprach vom Herrn Jesus, den er zur Rechten Gottes stehen sah. Aber auch diesen Zeugen des Herrn und sein Meister wollte das Volk nicht. So verhallte auch diese Botschaft, der dringende Appell an sein Volk, kommt zur Hochzeit. Aber es gab kein freudiges Ja, was nicht ohne Folgen blieb. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Den Mord an seinen Knechten kann Gott nicht ungesühnt lassen und auch die wiederholte Ablehnung seines Gnadenangebotes bringt früher oder später Gericht mit sich. In Kapitel 23 sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, welche die Propheten tötet und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Wie berechtigt diese Mahnworte waren. Im Jahr 70 nach Christus nahmen die Römer ganz Israel ein und zerstörten Jerusalem mitsamt des Tempels. Und soweit mir bekannt ist, glaube ich, selbst die Steine sind aufgelöst, sind nicht mehr vorhanden. Also auch die Steine wurden vernichtet. Die überlebenden Israeliten wurden gefangen genommen, unzählige wurden als Sklaven verkauft und so unter die Nationen der Erde zerstreut. Mose hatte das Volk schon darauf hingewiesen. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Den Juden wurde von Paulus und Barnabas einmal gesagt, zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Er hätte dieses Hochzeitsfest gerne mit ihnen zur Ehre seines Sohnes gefeiert. Aber sie hatten bewiesen, dass sie immer noch nicht passend waren für diesen herrlichen Sohn. Und dennoch ist mit diesem zeitlichen und nationalen Gericht Gottes an seinem irdischen Volk die Gnade noch nicht erschöpft. Denn am Kreuz auf Golgatha hat Gott das selbst, das nicht endende Nein auf sich genommen und hat es mit seinem schöpferischen Ja umfangen. Dort hat er den Zorn in seine Liebe versenkt. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Ja, die Apostel und Jünger Jesu gingen aus den Grenzen Israels hinaus und verkündigten das Evangelium den Nationen. Dieses Werk der Gnade wurde durch alle Jahrhunderte hindurch fortgesetzt und geschieht auch heute noch, so Gott will, über die Zeit hinaus, in der wir leben. Alle sind eingeladen, sich am Tisch der Gnade niederzusetzen und sich im Glauben der himmlischen und ewigen Segnung in Christus zu erfreuen. Würdig sind jetzt alle, die gern zur Hochzeit des Sohnes kommen wollen und bereit sind, mit ihm zu feiern. Die Herkunft hat keine Bedeutung mehr. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Wie herrlich! Der König ist zu seinem Ziel gekommen und kommt noch zu seinem Ziel. Gott hat zu Ehren seines Sohnes viele Menschen ansprechen und anziehen können. Ja, alles in uns wird eingeladen. Alle Bereiche unserer Seele, unsere gesamte Lebensgeschichte darf mit Gott eins werden. Nichts wird ausgeschlossen, auch das Böse nicht. Gott sucht nicht nach Menschen, die für ihn passend sind, die gibt es nicht. Unser Herr sagte einmal, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, er weiß um alle unsere, nennen wir sie Krankheiten, bringen wir sie ihm mit offenem und ehrlichem Herzen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. In die Herrlichkeit des Himmels wird sich niemand einschmuggeln können. Es wird ein Augenblick kommen, wo der König von den Ergebnissen der Botschaft, die er an alle gerichtet hat, Kenntnis nehmen wird. Da hilft kein religiöses Kleid und auch kein christlicher Smalltalk mehr. Man kann in der Gegenwart Gottes nur in einem Gewand erscheinen, das seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit und seinem Wesen entspricht. Aber wie können denn elende, unreine Sünder wissen, was ihm gefällt? Wie können wir uns ein Hochzeitskleid beschaffen, das vor Gott würdig und geeignet ist? Im Orient war Sitte, dass der, welcher zu einer Hochzeit einlud, selbst das Kleid für die Geladenen bereithielt. Dieses Gewand entsprach seinem Geschmack, seinem Stand und seinen Verhältnissen. Das bedeutet doch, wenn uns das Evangelium zur Hochzeit des Königssohns einlädt, so müssen wir uns durch Christus das Kleid anziehen lassen, die göttliche Gerechtigkeit, die Gott durch das Opfer Christi am Kreuz für den Sünder bereitet hat. Das Kleid der Gerechtigkeit will Gott jedem geben, der an Christus glaubt. Dann dürfen wir teilnehmen am Hochzeitsmahl. Dann kann alles in uns eins werden mit Gott. Anselm Grün hat es nicht hochtrabend ausgedrückt, sondern bescheiden, schlicht, in der Zerrissenheit. Ich lese es mal. Das Hochzeitsgewand bedeutet für mich, dass ich den einladenden König achte. Dass ich das, was ich habe, auch wenn es noch so arm und zerrissen ist, sorgfältig behandle und es in Beziehung bringe zur Hochzeit. Aber was wird der tun, der sich nicht um die Ansprüche Gottes kümmert, weil er vielleicht mit sich selbst zufrieden ist? Bleibt dann, weil keine Ausrede mehr zählt, nur noch das Verstummen, die Sprachlosigkeit? Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Diener haben die besondere Aufgabe, Gericht zu üben. Dieses Gericht wird scharf und endgültig sein. Die Füße und Hände des Menschen werden gebunden. Er kann sich nicht mehr bewegen und seinen eigenen Willen tun. Das Übersehene wird zu einer Dunkelheit, die zerreißt und verschlingt. Das ist mit Heulen und Zähneknirschen gemeint. Es gibt einen Bereich, wo Gott ist und sein Christus und wo er nicht ist. Es gibt wirklich ein Drinnen und Draußen. Hinausgeworfen, draußen ist, wo Gott nie wieder hinblicken wird. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Nun, wir wissen, Israel war vorrangig, wir hatten es zu Anfang überlegt, als Volk berufen, das Reich Gottes zu ererben. Doch nur die, die dem Messias glaubten und ihn aufnahmen, machten durch ihren Gehorsam Gott gegenüber auch ihre Berufung und Erwählung fest. Dieser geistliche Grundsatz gilt auch für uns und für alle Menschen dieser Welt. Es werden also nur die sein, die Gottes Einladung annehmen, kommen und bleiben. Jesus erzählte mit diesem Gleichnis sowohl von der großen Freude als auch vom großen Ernst der Einladung ins Reich Gottes. Er drohte seinen Zuhörern nicht, er befahl nichts, er erzählte einfach. Auch uns heute erzählt er es. Noch schwärmen Gottesboten aus und laden Gute wie Böse ein mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Lassen wir uns doch einladen zu diesem unbeschreiblichen Hochzeitsfest, das nicht erst im Himmelreich beginnt. Es fängt hier an, auf der Erde, immer wieder neu. Da, wo wir das Leben miteinander teilen, mit allem, was es uns gibt. Wo wir uns einander mitteilen und niemand allein lassen. Da fängt es an, mitten unter uns. Legen wir das Festkleid der Liebe Gottes an und das mit Haut und Haar, mit Herz und Verstand. Amen. Lass uns das Lied 220 singen.